Liebe Patientinnen und Patienten, vielen Dank, dass Sie wieder Interesse haben, einen Podcast hier von uns anzuhören, den wir gemeinsam hier mit dem Nierenzentrum und der Chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg, gemeinsam machen wir das Transplantationsprogramm, heute wieder aufnehmen, um Sie über eine Transplantation und in dem Fall über eine Nierenlebenspende informieren. Die Nierenlebenspende ist ein Thema, das sehr wichtig ist, weil wir leider zu wenig Spenderorgane in Deutschland haben und viele Menschen sehr lange auf eine Nierentransplantation warten müssen. Heute an meiner Seite eine renommierte Nephrologin, deutschlandweit international bekannt, darf ich sogar sagen, Frau Professor Dr. Sommerer, die sich intensiv mit dem Thema Transplantation, Nephrologie im Allgemeinen natürlich und vor allem mit der Nierenlebenspende beschäftigt hat und natürlich noch beschäftigt. Viele Publikationen zu dem Thema ausgearbeitet und veröffentlicht und auf vielen internationalen und nationalen Kongressen präsent ist, um Ihre Erfahrung auf dem Gebiet weiterzugeben. Frau Professor Sommerer, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute mit mir im Dialog einige wichtige Punkte der Nierenlebenspende hier darzulegen. Ich darf an der Stelle auch schon mal auf unseren früheren Podcast mit Frau Dr. Kahn-Blumke verweisen, wo wir allgemein über das Verfahren der Aufnahme in die Nierentransplantation auf die Warteliste, aber auch auf die Lebensspende gesprochen haben. Und dies soll nun ein spezifischer Darstellung weiterer Schritt sein im Hinblick auf die Nierenlebenspende. Frau Sommerer, wer spendet denn heutzutage eine Niere? Sind das Verwandte? Wie häufig kommt es vor? Sind es eher Männer oder Frauen, die spenden? Vielleicht können Sie uns da schon mal einiges dazu sagen.
Ja, liebe Patientinnen und Patienten, fangen wir erstmal ganz kurz mit der aktuellen Gesetzeslage an. Aktuell ist gestattet in Deutschland, dass Lebensspender Verwandte ersten Grades sein können oder sollten oder eben sehr gut bekannte Personen, sehr gut und lange befreundete Personen. Das ist die aktuelle Gesetzeslage. Wer spendet? Es sind tatsächlich ein Großteil sind Lebenspartner, Ehefrauen, Ehemänner, die spenden oder eben auch die Eltern für ihre Kinder. Und wenn man sich jetzt die Geschlechterverteilung anschaut, dann ist es sehr interessant, 60% sind Frauen und 40% sind eben Männer, wobei die Spende eher auf das Gegengeschlecht geht, also die weiblichen Personen spenden auf die männliche Person. Das ist jetzt aber nicht nur in Deutschland so, wenn man sich die internationalen Daten anschaut, ist das dort auch ähnlich zu verzeichnen. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Interessant in den aktuellen Auswertungen ist jetzt, dass ältere Spender, da ist das Geschlechterverhältnis eher ausgeglichen. Bei der Gruppe ab 65, 50-50%.
Ja, vielleicht kurz als Ergänzung. Die Nierenerkrankungen verlaufen bei Männern im Regelfall auch etwas aggressiver aber und sind deshalb häufiger dialysepflichtig. Aber vielleicht gibt es auch eben Gender, wie man heute sagt, spezifische Unterschiede im Hinblick auf Spendebereitschaft. Ja gut, also wir haben jetzt so ein Paar, vielleicht ein Geschwisterpaar, der Bruder oder die Schwester wird dialysepflichtig, das Geschwisterkind möchte gerne die Niere spenden. Häufig kommt auch die Frage an uns heran, kann ich die Dialyse dadurch vermeiden? Wie gehen wir denn da üblicherweise vor und ist das überhaupt möglich? Braucht man eine Dialyse denn vor der Lebensspende?
Auch diese Frage fange ich die letzte vielleicht zuerst an. Bei Lebensspende ist tatsächlich dann die Operation möglich, wenn der Patient so weit ist, dass er praktisch ein Nierenersatzverfahren benötigt. Das heißt eigentlich die einzigste Möglichkeit neben Pankreasnieren bei Kindern, dass nur eine präterminale Transplantation gestattet ist. Möglich ist es prinzipiell bei Geschwisterpaaren. Einen ganz gewissen Augenmerk machen wir schon im Vorgespräch auf familiäre Erkrankungen. Da sollte natürlich vorneweg geschaut werden. Und zur Abklärung, bei uns in Heidelberg ist es so, dass primär ein Erstgespräch erfolgt in unserer Ambulanz. Da melden sich das Spenderpaar an und kommt auch gemeinsam zu uns. Wenn dort alles in Ordnung ist, die Spender haben Bedenkzeit und sie sich nochmal zurückmelden, wird ein Tag fixiert für die Abklärung. klären hier im Haus. Dann sind natürlich umfangreiche Konsiluntersuchungen noch notwendig. Und schlussendlich hat man dann noch eine psychosomatische Evaluation und man wird an der interdisziplinären Transplantationskonferenz gemeinsam vorkommen. Hier hat man die Möglichkeit, alle offenen Fragen noch zu klären, wird nochmal umfassend über das Medizinische und auch die Konsequenzen aufgeklärt, wird das chirurgisch ist eine Evaluation, ist auch jemand aus der Psychosomatik mit beteiligt und auch natürlich externe Beisitzer, so wie es offiziell vorgeschrieben ist. Gefäßdarstellung ist etwas, was sie meistens am gleichen Tag noch vornehmen, CT-Angiografie, dass man weiß, ob die zu spendende Niere ein- oder zwei Gefäßversorgung hat, was ja für die Operation selbst bedeutsam ist. Dann ist natürlich zum Abschluss noch die Ethikkommission in Deutschland vorgeschrieben, die Freigabe geben muss, damit klar ist, dass die Spende wirklich freiwillig ist und unter keinerlei Zwängen erfolgt. Aber unter Geschwistern ist es meist relativ einfach.
Ja, genau. Also gerade bei Geschwistern ist wichtig, dass wir natürlich sicherstellen, dass keine Erberkrankung vorliegt, die eine erbliche Nierenerkrankung, so umgesagt, die natürlich möglicherweise auch das Geschwisterkind betrifft oder vielleicht einen Elternteil, denn dann dürfte natürlich die Lebensspende nicht durchgeführt werden, das ist völlig klar. Also Sie haben gehört, es ist ein umfangreiches Abklärungsprogramm, das mehrere, ja, würde ich sagen, halbe Tage, meistens Vormittage, auch einmal im Rahmen der Aufklärung vor der Transplantationskommission Nachmittag dann in Anspruch nimmt. Also der Spender, die Spenderin nimmt viel auf sich, um am Ende zum Beispiel dem Ehepartner, dem Geschwisterkind oder dem eigenen Kind eine Niere zu spenden. Das bedeutet natürlich sehr viel Stress auch. Es sind frohe Erwartungen. Und vielleicht können Sie noch mal auf diese psychosomatische, psychologische Evaluation eingehen. Gibt es auch nach der Spende psychologische Betreuung, wenn die gewünscht wird? Welcher Teil nimmt dieser, ich nenne es mal, seelische Part der Lebensspende ein?
Lebensspende ist ja eine ganz besondere Situation in der Medizin. Es wird einem gesunden oder fast gesunden Menschen eine Operation zugemutet, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, der diese eigentlich persönlich nicht benötigt. Aus diesem Grund liegen uns die Spender sehr am Herzen und neben der medizinischen Evaluation ist auch die psychologische und auch die psychosoziale Evaluation sehr relativ ausführlich. Vorneweg, es besteht auch die Möglichkeit oder es wird auch während der Spendephase, also während des stationären Aufenthalts, kann sehr gut Kontakt zu unserem Psychologen aufgenommen werden und selbstverständlich auch im Anschluss. Unabhängig davon führen wir einen Rahmen von Studien, Kohortenstudien, das einmal die Heidelberger Kidney Donor Study zu nennen, bereits seit 2011 umfangreiche Evaluationen zu diesem Bereich psychosozialem Verlauf nach Spende durch. Da sei jetzt mal Dank an alle Spender und Empfänger, die schon beteiligt waren.
Natürlich.
Das sind nämlich umfangreiche Fragebögen, die ausgefüllt werden kontinuierlich. Und natürlich auch danke dem ganzen Team, das damit dran arbeitet. Und auch da können wir neue Informationen drüber erfahren.
Ja, und wie sieht denn diese Spender-Evaluation aus? Da sind ja spezielle Fachkräfte, Fachkolleginnen, die die Patienten befragen und dann auch im Dialog mit dem Patienten, auch mit uns, austauschen, was sozusagen vielleicht auch ein Hinderungsgrund sein könnte. Wie sieht denn das so konkret dann aus?
Konkret ist es meistens am Tag der interdisziplinären Transplantationskonferenz so, dass sowohl Spender als auch Empfänger einen Termin bei einer speziell ausgebildeten und auch mit uns gut kooperierenden psychosomatischen Kollegen hat, die ein ausführliches Interview getrennt mitführt, aber auch gemeinsam. Im Anschluss kriegen wir eine Rückmeldung gespiegelt. Und auch insbesondere zum Beispiel auch Informationen, wenn es eher schwieriger ist, die Konstellation, man vielleicht die Spende noch etwas nach hinten schieben sollte oder eher sogar gar Kontraindikationen gesehen hat.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist gut, dass Sie den aufbringen, denn die Spende ist nicht nur eine Frage, ist die Nierenfunktion gut, ist die Niere gut zu, oder sind die Nieren gut zu operieren oder die einzelne Niere gut zu operieren, sondern wie geht's dem Spender auch seelisch dabei? Ist der Spender oder die Spenderin in der seelischen Konstitution so, diesen Prozess auch mit zu durchleben? Denn nochmal, bei der Lebensspende ist zum einen natürlich die eigene Gesundheit, um die es geht, aber auch die Erwartungshaltung, dass es meinem Empfänger, für den ich gerichtet spende, hohe Erwartung, dass es dem danach dann auch gut geht. Eine andere Frage, die ich oft gestellt bekomme, die ich auch gerne Ihnen mal stellen würde, ist, viele potenzielle Lebensspender haben auch einen Organspendeausweis und Sie können den auch hier in dem Podcast sehen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch keinen haben, dass Sie den ausfüllen würden natürlich und bei sich tragen. Aber manche Spender oder Spenderinnen fragen, ja, wenn ich jetzt Organspender werde, durch einen Verkehrsunfall zum Beispiel, könnte ich dann gerichtet sozusagen meine Niere an meinen Bruder, Ehemann, Kind und so weiter spenden? Oder würde diese Niere dann wieder in den Eurotransplant-Spenderpool hineingehen?
Da muss man sagen, dass es so ist, dass die Lebensspende nur die Lebensspende gerichtet ist. Also das, was Organ, das Sie bei Lebzeiten weitergeben. Wenn Sie hirntot sind, dann geht es in die Niere in den Pool ein.
Genau, das Eurotransplant geht also nicht an den potenziellen Empfänger. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man auch ganz klar und offen und transparent auch darstellen. Jetzt sind wir mal so weit, dass wir das Ganze durchhaben. Das Ende ist ja immer von der Abklärung, die Transplantationskommission der Bezirksärztekammer in Karlsruhe. Alles ist in Ordnung. Wir haben den OP-Termin bezüglich der Operation. Möchten wir jetzt keine Details besprechen. Das würden wir in einem separaten Podcast machen, beziehungsweise auf unsere Darstellungen im Rahmen der Patientenfortbildung bzw. Patiententag hinweisen, wo unsere Chirurginnen das sehr schön dargestellt haben. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie lange bin ich etwa stationär in der Chirurgie und wie lange bin ich danach krankgeschrieben? Was kann ich nach der Spende wieder machen?
Also aufgenommen werden Sie gemeinsam mit dem Empfänger einen Tag vor der terminierten Lebensspende. Da ist nochmal die letzte operative Vorbereitung, dass man schaut, dass auch jetzt im Status die Lebensspende laufen kann und auch nochmal die Aufklärung wiederholt wird. Insgesamt ist dann der Spender meist 5 Tage stationär. Er verbleibt in der Chirurgie hier in Heidelberg und wird dann entlassen. Allerdings muss man sagen, ist er dann natürlich nicht ganz fit. Denn es ist ja natürlich schon eine Operation, ein Organ wird entfernt. Ja. Zum Verlauf der Nachsorge, wir sagen am Tag der Entlassung, dass der Patient bei uns nochmal in der Nephrologie vorbeikommt, gucken da ihn an und empfehlen dann natürlich die kurzfristige Nachsorge, Monat 1, Monat 3, 6 und dann jährlich. Wie zur Frage, wie geht's denn weiter mit der Erholungsphase? Nummer 1 besteht die Möglichkeit, dass auch der Spender eine Reha-Maßnahme wahrnimmt. Das ist eine Möglichkeit. Und die Erfahrung zeigt, dass die meisten Spender schon die ersten 6 Wochen krankgeschrieben sind. Ja, geht natürlich ein bisschen davon aus, wenn einer selbstständig ist, ist tatsächlich zu beobachten, dass der früher wieder einsteigt. Es hängt auch davon ab, welche Form von Beruf er hat, ob es körperlich anstrengend ist. Im Vergleich zu einer sitzenden Bürotätigkeit, da geht's natürlich der zweite Bereich besser, früher einzusteigen. Es ist aber auch individuell unterschiedlich, sowie auch nach Operationen der Verlauf unterschiedlich ist, bis einer wieder voll einsatzfähig ist. Empfohlen jetzt ist chirurgische Empfehlung bezüglich der Narbenbildung und Vermeiden von Narbenbrüchen, sagt man, dass eigentlich 3 Monate nicht mehr als 5 Kilo getragen werden sollte. Das sollte man vielleicht in der Vorbereitung beachten.
Ja, das ist also, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb ist auch die Kommunikation mit dem Arbeitgeber vor dem geplanten Eingriff sehr, sehr wichtig, weil natürlich bei einer Ausfallszeit von 6 Wochen sollte man das schon wissen, dass man auch entsprechende Vertretungen hat und eben weiß, dass zum Beispiel auch durch Wiedereingliederung ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin nicht sofort und umfassend gleich zur Verfügung steht. Also es ist ein Eingriff, von dem man sich definitiv eben auch erholen muss. Erholt man sich denn wirklich von dem Eingriff? Manche berichten, dass sie so ein Burnout danach empfinden. Ist es wirklich häufig oder ist es selten? Hat es überhaupt was mit der Operation und mit der Entfernung der Niere zu tun? Es gibt viele Krebsnierenpatienten, die nephrektomiert, also die Niere entfernt wurden, die nie darüber berichten. Ist das eine Besonderheit bei der Lebensspende und sehen wir das? Sie haben ja auch sehr viele Studien dazu gemacht, Frau Professor Sommerer, die dieses Thema adressiert haben.
Vorab kann ich sagen, also die meisten Spender holen sich. Wir haben Spender, die fühlen sich topfit, die haben keinerlei Einschränkungen, machen Sport hinterher, manche sogar vorher besser als vorher vom gesamten Lebensgefühl, einfach weil auch möglicherweise der Partner, der Empfänger war, dem es gut geht. Dann gibt es tatsächlich Einzelfälle. Und das sind Einzelfälle, darüber wird auch in den Medien zum Teil groß berichtet, die sagen, dass im Anschluss sie vermehrt Müdigkeitssymptome aufweisen. Das ist das, auf was Sie angesprochen haben, Frage Fatigue-Syndrom nach Lebensspende. Tatsächlich haben die jetzigen Datenevaluationen gezeigt, das sind eher Einzelfälle. Und auch unsere Erhebungen zeigen genau das. Und wir haben mal geschaut, ob es denn vorneweg eventuell schon Einflussfaktoren gibt, dass man sagen kann, die Patienten haben hinterher ein schlechteres Ergebnis bezüglich ihrer Lebensqualität oder auch bezüglich eben Müdigkeitssyndrom oder Müdigkeitssymptome, muss man sagen, ja. Und da zeigt sich, dass es an sich Patienten sind, die auch vorneweg in der Evaluation eher schlechtere Ergebnisse hatte. Patienten, die auch eher Richtung depressiven, ja, Verstimmungen neigen und auch Menschen, die unter Stress stehen. Das wird auch unterstützt durch eine Auswertung, die wir bereits durchgeführt haben, wo wir Querschnittsuntersuchungen angeschaut haben. Und da zeigten sich, dass vor allem das ist ein Kollektiv der Frauen zwischen 40 und 59 als Spender vermehrt diese Symptome hatten. Das sind allerdings auch Frauen in einer Lebensphase, wo Veränderungen sind. Manchmal sind noch Teenager zu Hause, die stressig sind. Dann sind es vielleicht auch schon Eltern, die Unterstützung benötigen und möglicherweise noch 100% im Beruf gefordert. Also diese Punkte kann man aktuell sagen. Aber wir sind dabei, sowohl in HiCET als auch in dem deutschen Transplantationsregister ist es ja ein Schwerpunkt der Evaluation. Und wir werden da zukünftig neuere Ergebnisse oder Bestätigungen der bisherigen Ergebnisse haben.
Ja, finde ich sehr wichtig, dass man auch auf diesen Teil große Rücksicht nimmt. Und das bestätigt natürlich auch ein bisschen, glaube ich, unser Vorgehen, dass Sie federführend ja auch entwickelt haben, dass wir unsere Spenderinnen und Spender vorher psychosomatisch, psychologisch evaluieren, um eben auch vor der Spende schon eine Hilfe zu geben, um nicht in diese ja doch reaktive Depression zum Beispiel nach der Spende hineinzufallen oder vielleicht auch zu sagen im Vorfeld, wir würden zunächst einmal die Spende etwas rauszögern, um den potenziellen Spender oder die Spenderin auch zu stabilisieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier geht Gründlichkeit und auch wirklich Eingehen auf den Spender vor Schnelligkeit. Der Empfänger, auch das ist vielleicht eine wichtige Information, kann durch die Dialyse auf jeden Fall weiterleben. Es ist nicht so wie bei einer zum Beispiel Herztransplantation oder Lebertransplantation, dass die Ersatztherapie wesentlich schwieriger oder vielleicht gar nicht zu bewerkstelligen ist, wie bei der Leber zum Beispiel. Das haben wir bei der Niere nicht, sodass wir genügend Zeit haben. Und noch ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Dialysezeit, wenn sie unter 3 Jahre ist, für das Langzeitergebnis einer Transplantation keine große Rolle spielt. Also wenn die Dialyse dann ein halbes Jahr länger notwendig ist, weil eben der Spender noch Zeit braucht oder die Spenderin, dann ist das auch in Ordnung und man muss die Nierenlebenspende dann eben nicht übers Knie brechen. Wie sieht's denn aus mit ja sozialen Situationen? Wir hören ja immer wieder von anderen Ländern, wo Menschen eine Niere spenden, hinterher geht's ihnen wirtschaftlich schlechter. Sie sacken sozusagen ab. Ist das auch bei uns in Deutschland ein Problem? Sie sind ja auch in diesem SOLKIT-Register. Vielleicht können Sie da auch noch ein Wort dazu sagen, wo auch diese Daten mit erfasst werden. Oder können wir heute sagen, unser soziales Netz ist noch so gut, dass ein Spender oder eine Spenderin nicht wirtschaftlichen Schaden erleidet? Auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt.
Also das ist sicherlich auch ein Gesichtspunkt in der Evaluation. Oder das ist es tatsächlich in Heidelberg. Wir schauen da schon genauer hin, wer spendet, was für eine Position hat derjenige in seiner eigenen Familie. Zum Beispiel, ist es der Einzige, der praktisch das Einkommen bringt, der die wirtschaftliche Sicherheit der Familie praktisch die Basis hat. Es sind dann vielleicht noch viele Kinder minderjährig da. Dann ist schon die Frage, ob wir die jetzt zu diesem Augenblick nehmen oder die Mutter, die 4 oder 5 Kinder hat, die sie noch zu versorgen hat, etliche davon noch minderjährig, ist das denn tatsächlich die richtige Spenderin? Da gucken wir tatsächlich genau vorneweg schon hin. Die Frage ist jetzt natürlich, was hinterher ist. Wir sind schon relativ gut abgesichert in Deutschland, muss man sagen, im Vergleich zu anderen.
Zahlen dazu aus unserem Datenpool?
Also wir sind an der Evaluation ganz genaue Zahlen. Kann ich jetzt zum jetzigen Augenblick noch nicht sagen.
Aber aus unserer früheren Studie, die wir publiziert hatten, da hatten wir eigentlich so gut wie keinen wirtschaftlichen Abschwung infolge der Lebensspende. Genau. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Das ist aus dem, was bereits untersucht ist oder schon ausgewertet ist. Da gab es jetzt keinen Unterschied.
Okay. Noch ein anderes Thema, jüngere Frauen, die spenden, zum Beispiel für ein Kind. Wir haben ja ein sehr großes Kinderdialysezentrum hier und machen auch sehr viele Kinderlebensspenden, beziehungsweise unsere Chirurgen gemeinsam mit unseren Kindernephrologen. Wie sieht's aus mit Fertilität, Schwangerschaft? Wie sieht's aus mit Sexualität nach der Lebensspende? Ändert sich da irgendwas?
Das ist ja immer so die kritische Frage, junge Spender.
Es ist Spenderinnen,
da sind sie Spenderinnen. Gehen wir jetzt erstmal auf das Alter ein. Wenn man junge Spender und Spenderinnen nimmt, haben die natürlich ein deutlich höheres Lebenszeitrisiko für Nierenfunktionsverlust. Das ist gezeigt schon lange in großen Studienlage, das wissen wir. Wichtige Einflussfaktoren, die da identifiziert worden sind, wenn bereits zuvor Diabetes bestand, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Auch Raucher hat ein deutlich schlechteres Ergebnis. Das muss man schon mal im Hinterkopf haben. Wenn man jetzt speziell an die Frauen denkt, da gibt es nun tatsächlich auch Daten dazu, dass möglicherweise Wunsch bei erneuten Schwangerschaftswunsch, dass da ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftshypertonie und auch Präeklampsie besteht. Das okay. ist nachgewiesen. Diskutiert wird auch noch Frühgeburt und geringeres Geburtsgewicht. Das ist jetzt nicht ganz eindeutig, da sind die Prozentzahlen gering, dass da ein höheres Risiko war, aber es ist tatsächlich für die Mutter. Das bedeutet wieder im Umkehrschluss, auch zusammen mit dem Lebenszeitrisiko, dass man sich auch bei einem Kind mal überlegen müsste, ob eventuell auch gesunde Großeltern zur Verfügung stehen.
Okay.
Das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, wenn deren Nierenfunktion ja. gut ist und noch gesund genug sind.
Wie sieht's mit Sexualität aus bei Eltern, die spenden oder überhaupt nach Lebensspende bei Männern und bei Frauen? Gibt's da Abschwung, Unterschiede oder was auch immer?
Es gibt tatsächlich eine neuere Studie, die das genau untersucht hat. Und da gibt's Hinweise darauf, dass es da eine Verschlechterung ist. Das betrifft vor allem die Männer.
Okay.
Näheres ist da nicht detaillierter untersucht und auch bei uns jetzt nicht. Wir fragen lediglich ab.
Okay.
Und muss auch sagen, es beantworten nicht alle Spender diese Frage, die sehr
Weil das führt natürlich
ist.
Weiter, absolut richtig, das führt natürlich auch weiter zu dem Thema Lebensqualität überhaupt, also Sport zu treiben, das zu tun, was man natürlich vor der Spende auch gemacht hat, Ressourcen, die man hatte, die man auch gerne immer wieder genutzt hat, ob das jetzt Sport ist oder eben andere Dinge, wie sieht's denn da aus?
Sport ist so, dass man eben die ersten 3 Monate empfiehlt beim Spender, dass er nicht gar zu viel macht, wegen der Narbenheilung, vor allem auch der tieferen Bauchwandschichten, dass die gut durchbaut sind. Aber ansonsten ist im Anschluss für den Spender keine Einschränkung. Er sollte eine gesunde Lebensweise führen weiter, eine ausreichende Trinkmenge, wie es die allgemeinen Empfehlungen sind, 1,5 bis 2 Liter, keine nephrotoxischen Substanzen, also nichts Nierenschädigendes einnehmen. Möglichst auch nicht rauchen und regelmäßig die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen.
Okay, also ich stelle mal fest, es ist ein großer Aufwand, Nierenspender zu sein. Und wenn es gut gemacht ist und gut abgeklärt ist vorher, sind die Risiken für mich als Mensch, als Individuum, für meinen Job oder für meine wirtschaftliche Sicherheit, aber auch für meine Nierenfunktion gering. Das kann man, glaube ich, in der Form so sagen, nach dem, was wir bisher an Untersuchungen haben. Und das gilt nicht nur für Europa, das gilt auch, glaube ich, für Nord- und Südamerika, Australien, Japan, wo eben große Studien durchgeführt wurden. Wir wissen ja aber auch, dass die Entfernung einer Niere in das Herz-Kreislauf-System eingreift und zum Beispiel zu hohem Blutdruck führen kann. Hoher Blutdruck bedeutet ja, gerade wenn er früher auftritt, wir nehmen wieder mal einen jüngeren Spender, lebenslange Medikamenteneinnahme. Wie sieht's denn da aus mit dem Blutdruck? Steigt er früher, schneller an? Ist er höher? Braucht man mehr Pillen? Ist es unangenehmer?
Also in unserer Langzeitevaluation, wo wir wirklich alle Spender in Heidelberg ab 67, da war unsere erste Lebensspende drin haben, zeigen sich, dass ungefähr 22% nach Spende einen neuen Hypertonus entwickeln. Insgesamt kommt man dann auf 45% ungefähr der Spender, die eine Hypertonie haben nach der Spende. Wenn man das Ganze jetzt aber mit der allgemeinen Bevölkerung vergleicht, dann weiß man zum Beispiel, dass ab 50 auch die Hälfte der Bevölkerung einen Bluthochdruck haben kann. Das sind auch häufig solche Spender, die eine familiäre Belastung haben, wo schon der Vater, die Mutter oder die Großeltern eine Hypertonie gehabt haben. Das ist tatsächlich ein Punkt, aber man muss sagen, da gibt es jetzt auch eine ganz aktuelle Publikation dazu. Es ist nicht so, dass es mehr ist als in der allgemeinen Bevölkerung.
Also Blutdruck kann erhöht sein nach der Spende, aber ist nicht häufiger erhöht, wenn man Frauen mit Frauen, Männer mit Männern vergleicht und auch ungefähr die Altersdekade ist ja bei Jüngeren weniger häufig Bluthochdruck als bei älteren Menschen. Also diese Feststellung kann man auf jeden Fall machen, dass der Blutdruck diagnostiziert und behandelt werden muss, aber er ist nicht häufiger, wenn man eine Lebensspende durchführt. Wie sieht's denn mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus?
Darf ich noch eine Ergänzung davor sagen? Klar. Wichtig ist natürlich vor der Abklärung, dass der Spender auch vom Blutdruck her entweder normal ist, mittels 24-Stunden-Blutdruckmessung, was ja natürlich das Ziel ist als optimaler Spender, oder wenn er eine Hypertonie hat, eine gut, sehr gut einstellbare Hypertonie mit maximal 2 Medikamenten. Das ist auch die Voraussetzung. Okay. Weil wenn einer schlechter ist, dann hat er natürlich ein schlechteres Ergebnis.
Alles klar.
Kardiovaskulär, ja. Die Frage dazu, wie ist es eigentlich vergleichbar zur Allgemeinbevölkerung, wobei man sagen muss, gerade auch bezüglich des Überlebens scheinen die Spender auch einen Vorteil noch zu haben. Möglicherweise liegt es daran, also dass sie regelmäßig zu einer Nachsorgeuntersuchung kommen sollten oder auch kommen, so dass rechtzeitig Veränderungen wahrgenommen werden. Dass ein Hypertonisch zum Beispiel rechtzeitig identifiziert werden, wenn eine Nachsorge einmal im Jahr eine 24-Stunden-Blutdruckmessung durchgeführt wird. Und das unterstützt dann auch die Daten, die man weiß, das Überleben der Spender scheint besser zu sein als die Allgemeinbevölkerung.
Unterstützt so ein bisschen die Daten, die man aus Studien kennt, wenn Patienten eben engmaschiger zum Beispiel mit völlig anderen Erkrankungen in Studien regelmäßig gesehen werden, ist einfach das Ergebnis oder auch die Erwartung deutlich besser, das Outcome, wie wir es heute nennen, deutlich besser, weil einfach eine engere Überwachung und frühzeitige Intervention möglich ist. Also wir wollen damit nicht sagen, dass die Entfernung einer Niere das Leben verlängert, sondern wir wollen damit nur sagen, dass ein gutes Nachsorgeprogramm die Lebenserwartung, schwierig das Wort zu finden, die Lebenserwartung auf jeden Fall mal nicht verkürzt. Das können wir auf jeden Fall, glaube ich, sagen.
Ja. Was man vielleicht noch aber zur Information sagen sollte, die Nierenfunktion, die fällt schon bei einem Großteil
absolut,
ab.
Absolut, ja.
Es wird ja eine Niere entfernt. Es ist nicht so, dass man jetzt 50% dann nur noch hat, sondern aus den Studien sieht man, dass es 30-40% maximal so Abfall zu beobachten ist. Aber im Langzeitverlauf ist diese Nierenfunktion dann stabil. Es scheint sogar eher so im Vergleich wieder zur Allgemeinbevölkerung, dass es sogar stabiler ist als dort. Natürlich mit dem Altern ist die normale physiologische Alterung mit Abfall ist dann zu beobachten. Und natürlich, wenn ein zweites Ereignis eintritt, wenn ein Tumor auftritt auf dieser Niere oder ein Unfall oder nierenschädliche Substanzen aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung eingenommen werden, dann ist natürlich die Nierenfunktion schneller. Und damit kommen auch die Daten zustande oder Ergebnisse, worüber sie aufgeklärt werden, dass das Risiko für Dialysepflichtigkeit von Spender höher ist als im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.
Ja, wir hatten vorhin schon mal über diese wirtschaftlichen Aspekte gesprochen, die nur kurz gestreift zur wirtschaftlichen Teil, also sozialer Aspekte, kommt natürlich auch das Versicherungsrechtliche hinzu. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen, wie abgesichert ist denn der Spender? Das ist ein, glaube ich, durchaus heißes Eisen auch, nicht generell, aber zumindest in einzelnen Punkten. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen.
Also wenn man jetzt an erstmal die medizinische Absicherung denkt, der Krankenversicherung, dann ist so, dass die Vorbereitung, die Durchführung der Spende die Krankenkasse des Empfängers übernimmt und genauso sagen sie auch die Nachsorge. Jetzt ist aber langfristig zu bedenken, dass Erkrankungen auftreten können, wo nicht ganz klar der Bezug zur Lebensspende zu beweisen ist, sodass die eigene Versicherung dann eintritt. Also das heißt, wir gucken schon auch darauf, sollte geachtet werden, dass der Spender eine entsprechende medizinische Absicherung hat. Es im Allgemeinen kein Problem, wenn der Spender aus Deutschland kommt. Dann gibt es noch den Punkt Lebensversicherung. Da gibt es Einzelne, die Lebensspende ausschließen. Und es gibt tatsächlich auch Spender, die berichtet haben, dass sie danach Probleme hatten, eine neue Versicherung abzuschließen. Das heißt, unsere Empfehlung ist, vor einer Spende schauen Sie bitte ins Kleingedruckte, was dort drinsteht. Überlegen Sie sich, ob noch irgendwelche Pläne sind, was notwendig ist an Absicherung.
Gerade bei jüngeren Menschen. Es gibt auch durchaus Prämienerhöhungen bei Privatversicherten oder bei zum Beispiel Lebensversicherung. Das sollte man unbedingt mit ins Kalkül ziehen. Wenn eine Niere entfernt wird, kann man auch eine Minderung der Erwerbsfähigkeit erhalten. Die liegt bei 25% bei Verlust einer Niere. Das würde man genauso bekommen, wenn man aus anderen Gründen eine Niere verliert. Auch das, darauf weisen wir unsere potenziellen Spender hin, damit eben auch hier der Antrag entsprechend nach dem Eingriff auch gestellt wird. Sie sehen also, wir haben eine Rundum-Situation für den potenziellen Spender, für die potenzielle Spenderin. Wir haben den medizinischen Aspekt. Spender muss, wie Frau Professor Sommerer sagte, nach menschlichem Ermessen, nach Stand der Wissenschaft gesund sein. Die Nierenfunktion muss gut sein. Ohne gute Nierenfunktion keine Lebensspende. Warum? Weil dann natürlich das Risiko der Niereninsuffizienz größer ist, aber auch das Ergebnis für den Empfänger nicht gut ist. Kriegt halt auch eine schwächere Niere. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Wir wollen keinen Menschen mit Diabetes eine Niere entnehmen. All diese Risiken oder diese Begleiterkrankungen steigern das Risiko für das Fortschreiten einer Niereninsuffizienz, einer Nierenschwäche, die vielleicht sogar mal später zur Dialysepflicht führt. Wir achten auch auf den seelischen Aspekt. Der ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich der Spender, die Spenderin unter großem Stress stehen, sehr viel auf sich nehmen und wir natürlich eine ganz besondere Verantwortung für diese Patienten, für diese Menschen haben, weil sie natürlich einen Teil ihres Körpers aufgeben, um einem anderen Menschen zu helfen. Und es gibt natürlich auch am Ende soziale Aspekte, die zu beachten sind. Wir wollen nicht, dass ein Spender am Ende des Tages wirtschaftlich schlechter dasteht oder mehr zahlen muss, nur weil am Geschwisterkind oder am Ehepartner oder einem Kind eine Niere gespendet hat. Ein komplexer Vorgang, ein komplexer Ablauf, an dem viele beteiligt sind. Frau Professor Sommerer mit ihrem Team aus der Organisationszentrale Nierentransplantation. Hier können Sie auch jederzeit Kontakt aufnehmen, wenn Fragen sind. Wir bieten Ihnen auch jederzeit an, nochmals ein klärendes Gespräch in unserer nephrologischen Ambulanz dienstags oder mittwochvormittags zu führen. Das wird ebenfalls von Frau Professor Sommerer, von mir oder von Professor Morath durchgeführt, sodass Sie tatsächlich die Menschen als Ansprechpartner haben, die sich täglich und auch über viele Jahre schon mit dem Thema beschäftigt haben. Haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an uns. Sie können uns gerne über unser Zweitmeinungsportal eine E-Mail schreiben, können anrufen. Wir rufen Sie gerne zurück oder bestellen Sie ein und treten mit Ihnen dann gerne auch in den Dialog. Frau Professor Sommerer, haben Sie noch etwas, was ich vergessen habe zu fragen?
Nein, es war aus meiner Sicht umfassend und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie können sich jederzeit melden.
Okay, dann vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten auf die vielen Fragen und wir wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne und die Kontaktdaten hatte ich Ihnen bereits genannt, beziehungsweise die Kontaktstellen, über die Sie sich an uns wenden können. Ansonsten alles Gute und bleiben Sie gesund, soweit es möglich ist. Und wenn Sie nicht mehr nierengesund sind, dann wissen Sie, an wen Sie sich wenden müssen. Vielen Dank.